seitdem es Menschen gibt, bis zu jener Zeit. Aber zu jener Zeit wird dein Volk errettet werden, alle, die im Buch geschrieben stehen, und viele, die unter der Erde schlafen liegen, werden aufwachen, die einen zum ewigen Leben, die anderen zu ewiger Schmach und Schande. Und die da lehren, werden leuchten wie des Himmels Glanz und viele zur Gerechtigkeit weisen, wie die Sterne immer und ewiglich. Und du, Daniel, verbirg diese Worte und versiegle dieses Buch bis auf die letzte Zeit. Viele werden es dann durchforschen und große Erkenntnis finden. Und ich, Daniel, sah und siehe, es standen zwei andere da, einer an diesem Ufer des Stroms, der andere an jenem Ufer. Und er sprach zu dem Mann in leinenen Kleidern, der über den Wassern des Stroms stand, wann sollen denn diese großen Wunder geschehen? Und ich hörte den Mann in leinenen Kleidern, der über dem Wasser des Stroms stand, erhob seine rechte und linke Hand auf gen Himmel und schwor bei dem, der ewiglich lebt, dass es eine Zeit und zwei Zeiten und eine halbe Zeit wären soll. Und wenn die Zerstreuung des heiligen Volks ein Ende hat, soll dies alles geschehen. Und ich hörte es, aber ich verstand es nicht und sprach, mein Herr, was wird das Letzte davon sein? Er aber sprach, geh hin, Daniel, denn es ist verborgen und versiegelt bis auf die letzte Zeit. Viele werden gereinigt, geläutert und geprüft werden, aber die Gottlosen werden gottlos handeln. Alle Gottlosen werden es nicht verstehen, aber die Verständigen werden es verstehen. Und von der Zeit an, da das tägliche Opfer abgeschafft und das Gräuelbild der Verwüstung aufgestellt wird, sind 1290 Tage, wohl dem, der wartet und erreicht, 1235 Tage. Du aber, Daniel, geh hin, bis das Ende kommt und ruhe, bis du auferstehst zu deinem Erbteil am Ende der Tage. Soweit das Wort Gottes. Herr, es ist dein Wort. Rede du zu uns. Hilf uns zu verstehen und mit offenen Ohren hinzuhören und zu lernen von dir. Sprich uns an durch dieses Wort. Stärke du uns und verändere du uns. Komm und wirke du, Heiliger Geist. Amen. Ja, ein ganz besonderer Gottesdienst, habe ich vorher schon gesagt. Ganz spannend für viele. So auch der Anfang, der Schritt hinein in ein neues, in einen neuen Abschnitt, in ein neues Schuljahr vielleicht. Ich war jetzt 2 Wochen mit meinen Mädels im Urlaub, 2 Wochen am Ende der Ferien, und ihr wisst natürlich, also, dass es als Schüler ja zum guten Stil gehört, dass man über Schule nicht gut redet, ja, und also sagt, es ist ja furchtbar, wenn das wieder anfängt und sowas. Und Tatsache war aber schon, wenn man als Eltern das dann so ein bisschen beobachtet, dann merkt man schon, es ist langsam Zeit, dass die Schule wieder kommt, und die Vorfreude, auch wenn man das nie zugeben würde, aber die Vorfreude, die steigt. Und wenn ich das dann so ein bisschen angesprochen habe, dann hieß es natürlich, das hat alles nur mit den Freunden oder mit Freundinnen zu tun, die man da wieder trifft. Aber interessanterweise ging es in den Gesprächen eigentlich nicht um die Freundinnen, sondern um die Schule und das Lernen und die Lehrer und alles. Und die Aufregung, die hat man schon gemerkt. Ja, also das wird schon was Spannendes morgen, wenn das Schuljahr wieder anfängt. Und in diesem Moment, das hat mir Gott eigentlich schon vor Monaten aufs Herz gelegt, möchte ich gern mit euch über diesen Text reden. Und vielleicht hast du jetzt noch keine Ahnung, was dieser Text damit zu tun haben könnte, und hast vielleicht sowieso nur die Hälfte oder vielleicht auch gar nichts verstanden. Das ist ja schon ein besonderer Text, den wir da gerade gelesen haben. Die Propheten des Alten Testaments sind jetzt nicht so das, was wir so ständig so vor uns haben und lesen. Wir sind Menschen des Neuen Testaments, ganz klar, wir haben eine ganze Bibel als ganzes Gottes Wort, und wir lesen diese Bibel, Martin Luther hat es immer so schön gesagt, von der Mitte her, von ihrem Zentrum her, und dieses Zentrum ist Jesus Christus, und es legt eine gewisse Betonung auf das Neue Testament nahe, was aber das Alte Testament weder ungünstig noch weniger wert oder sonst was macht, und es ist gut, sich damit zu beschäftigen heute mal, aber das bringt uns dann eben zu sehr ungewohnt klingenden Texten. Wir haben einen Text aus einem Prophetenbuch. Da muss man sich natürlich jetzt erstmal bewusst machen, was ein Prophet ist. Irgendwie macht es bei mir Geräusche. Ein Prophet ist im wörtlichsten Sinne ein Sprachrohr Gottes. Ein Mann, durch den Gott redet zu den Menschen, oder eine Frau, durch die Gott redet. Ein Mensch, sagen wir, durch den Gott redet zu den Menschen, drumherum, den Gott gebraucht, um etwas zu sagen. Natürlich auch damals ganz stark in einer Kultur, die ganz stark über das Mündliche ablief, wo es kein Fernsehen gab und kein Radio und kein Internet und keine Zeitungen, wo die wenigsten Menschen überhaupt lesen und schreiben konnten, wo man ganz viel miteinander geredet hat. Und da redet Gott zu Menschen und sagt, sag weiter, was ich dir sage. Viele denken bei Propheten immer gleich an Zukunftsvorhersagen und sowas. Das gibt es in den Propheten, das gibt es auch in diesem Text hier, aber das ist gar nicht der Schwerpunkt ihres Dienstes. Der Schwerpunkt ihres Dienstes ist vor allem immer die Gegenwart, das Hier und Jetzt, weil sie hier und jetzt zu Menschen reden und denen was zu sagen haben, auch wenn es manchmal was über die Zukunft ist, aber es geht um das, was diese Menschen hier erleben. Und die Propheten des Alten Testaments, von denen wir viele finden, das sind keine Schriftmenschen, das sind keine Menschen, die sich an den Schreibtisch setzen und irgendwie mal so einen Text verfassen, sondern das sind Menschen, die draußen sind auf der Straße, die leben mit den Menschen, die in der Begegnung mit den Menschen das sagen, was Gott ihnen aufs Herz gelegt hat, mit ganz unterschiedlichen Menschen. Wenn man das Buch Daniel liest, dann wird man schnell feststellen, dass der Prophet hier, der Daniel, von dem berichtet wird, dass das ein Mann war, ein Staatsmann, würden wir heute sagen, der sich durchaus in den höheren Sphären der Politik bewegt und da auch mit Königen redet, mit den Mächtigen der Welt, damals in einer Zeit, als Israel in der Gefangenschaft ist, in Babylon, der es geschafft hat, dort aus dieser Gefangenschaft raus auch aufzusteigen am Hof des Königs, sondern wertvoller und geschätzter Berater sein, eben weil er von Gott redet. Was dann passiert ist damals mit all den Propheten, von den Propheten gab es viele, ne? Und wir lesen das von vielen, die werden halt erwähnt, ne, dass es die gab. Das, wenn du so die Königsbücher des Alten Testaments liest, da gibt's dann plötzlich, da ist eine Gruppe von 400 Propheten irgendwo. Das weiß man nicht, wer das ist, da weißt du keinen einzigen Namen. Du liest, dass viele davon falsche Propheten waren, die nur erzählt haben, was die Leute hören wollten. Ja, du liest aber auch bei den richtigen Propheten, dass die ganze Propheten Schulen hatten. Also da gab's noch viel, viel mehr und von vielen, da hört man das eben und setzt es dann um oder nicht und dann gerät es irgendwie in Vergessenheit. Und dann gibt es so die Ausnahmepropheten, die von denen, durch die Gott redet, das tut er durch andere durchaus auch, aber wo Gottes Heiliger Geist plötzlich Menschen dazu bringt, das zu hören mit einem offenen Ohr und zu sagen, Mann, das ist wichtig, das darf nicht in Vergessenheit geraten, das müssen wir aufschreiben. Das muss erhalten bleiben. Und so wird es aufgeschrieben, was diese Menschen erzählt haben, zum Teil von ganz unterschiedlichen Menschen, zum Teil auch nur Teile davon. Das wird dann zusammengetragen. Das sieht man beim Danielbuch, kann man das ganz eindrücklich sehen, wenn man es im Urtext liest, weil das nämlich Berichte in zwei verschiedenen Sprachen enthält, die da so zusammengetragen wurden in Hebräisch und Aramäisch und die dann irgendwann, wo sich jemand hingesetzt hat und gesagt hat, lass uns das mal zusammenfassen, dieses Ganze. Und oft ist auch das, diese Zusammenfassung die zu einer Sammlung, zu einem Buch, dann passiert aus einer neuen Not heraus, aus einer Situation heraus, wo das Umfeld plötzlich so war, dass jemand gesagt hat, Mann, schaut mal, da gab es doch damals diesen Propheten. Der hat doch damals schon Dinge gesagt, die passen genau auf unsere Situation jetzt heute. Vielleicht müssen wir uns das neu vor Augen führen. Bei dem Buch Daniel geht man heute davon aus, dass es letztendlich zusammengetragen wurde, auch aus diesen verschiedenen Sprachteilen von Menschen, die es in der Zeit leben, als Israel wieder in seinem Land ist, als sie erobert sind von allen möglichen feindlichen Mächten. Israel ist immer so ein bisschen der Spielball der Mächte drumherum. Ja? Und als es ganz schreckliche Dinge passieren, das Heiligtum wird entweiht und alles, dem Volk geht es richtig schlecht. Wer eine Bibel hat, wo die sogenannten Apokryphen drin sind, der kann mal Geschichtsbücher aus der damaligen Zeit lesen. Da gibt es die Makkabäerbücher, die berichten aus dieser Zeit. Eine große Notlage und plötzlich fällt einem wieder ein, Mann, da hat doch Gott genau in solche Notlagen hineingesprochen durch diesen Propheten, durch den Daniel. Vers 1 hier, es wird eine Zeit so großer Trübsal sein, wie sie nie gewesen ist, seitdem es Menschen gibt, bis zu jener Zeit. Und die Menschen damals konnten sagen, ja, das ist doch jetzt bei uns hier, das trifft doch jetzt voll zu, das beschreibt doch genau unsere Zeit. Und man hat diese alten Worte wieder gelesen und hat Hoffnung drin gefunden in diesen Worten. Denn dieser Daniel schreibt eben nicht nur von der großen Trübsal, sondern wer das ganze Buch liest, der liest vor allem eins, der liest vor allem, Gott ist König und er ist in Kontrolle. Und er hat die Geschicke der Welt und selbst die großen Dinge der Weltpolitik hat er in seiner Hand. Und er liest von den mächtigsten Menschen der Zeit. Also ich würde mal sagen, Nebukadnezar, also der König der Babylonier damals, das ist so die Entsprechung zu Donald Trump damals, in der damaligen Zeit. Der Mann, der eine Machtfülle hatte, wie sie nie, sonst nie gab auf dieser Welt. Ja? Und selbst die müssen hören auf diesen Gott Israels. Das ist die Botschaft von diesem Danielbuch. Und es ist noch nicht das Ende der Botschaft, sondern das Ende der Botschaft ist dann dieses 12. Kapitel, das noch über das Heute hinaus zeigt und sagt, und es wird noch besser, denn Gott kommt und er wird alles neu machen und die Toten werden auferstehen und Gott wird Gerechtigkeit schaffen und alles wird am Ende gut. Also verlass dich auf diesen Gott, selbst wenn du in so einer großen Trübsalsituation bist. Das ist die Botschaft, die man plötzlich wieder neu hört. Die ist geschrieben in der Sprache von damals, in den Bildern von damals, für uns zum Teil sehr schwierig heute zu erfassen. Aber ich möchte gerne mit euch aus einem Grund diesen Text hier in diesen Text reinschauen heute, weil nämlich mitten in dieser großen Zukunftsvision, also Gott kommt und egal wie es aussieht, wie schlecht es jetzt gerade ist, Gott macht alles gut. Er hat die Dinge in der Hand. Das ist ein Buch ganz ähnlich wie die Offenbarung im Neuen Testament, die übrigens sehr viel von Daniel zitiert. Mitten in diesem großen Zukunftsszenario, da steht dann plötzlich ein Vers über die Lehrer. Vers 3, und die da lehren, werden leuchten wie des Himmels Glanz und die viele zu Gerechtigkeit weisen, wie die Sterne immer und ewiglich. Vielleicht müssen wir heute am Anfang des neuen Schuljahres, ist doch ganz gut, mal über Lehrer zu reden. Meine Kinder, die machen das seit ein paar Wochen schon und wir reden heute nicht wie die Schüler über die Lehrer reden, die wissen dann immer vor allem, was alles nicht gut ist und so. Die Bibel hat durchaus einiges über Lehrer zu sagen. Ich finde es interessant, wenn man dann so drüber hört in christlichen Kreisen, dann kommt dann ganz schnell so Verse wie Jakobus 3, weiß nicht, wir haben ja ein paar Lehrer da, das kennt ihr vielleicht, ne? Da heißt es, meine Geschwister, es sollen nicht so viele von euch darauf aus sein, Lehrer der Gemeinde zu werden. Ihr wisst doch, dass wir Lehrer einmal besonders streng beurteilt werden. Da geht es um Verantwortung, die man hat, wenn man Menschen lehrt. Solche Texte kommen dann ganz oft, aber ich glaube nicht, dass ich schon mal irgendwas gehört habe über Daniel 12, Vers 3. Die Lehrer werden leuchten wie des Himmels Glanz und viele zur Gerechtigkeit weisen, die viele zur Gerechtigkeit weisen, wie die Sterne immer und ewiglich. Das sind ja Bilder, die da drin stehen. Leuchten wie der Sterne Glanz. Wer mal zur Nachthimmel hochschaut und sieht, wie das leuchtet. Ich kann mich ja erinnern an ein paar Ranger-Camps, wo wir so ein bisschen abseits waren von allen Lichtern, von allen Dörfern. Ich weiß noch, vor vielen Jahren auf dem Hinterrötenberg einmal, wo wir dann, wenn wir dann nachts an den Himmel hochgeschaut haben, ich meine, ihr habt das ja dann, wenn es wolkenlos ist, jede Nacht dann so, ne? Und halt eben nicht das Licht der Stadt drumherum hat. Das ist gewaltig, was man da sieht. Oder vor ein paar Jahren in Bad Trippolzau, wo wir so auf halber Höhe am Hang waren und die Lichter dann unten verschwunden sind im Tal. Ein gewaltiges Leuchten, das Gott da über uns gesetzt hat. Das Himmelsglanz, der da leuchtet. Und dann ist das Himmelsglanz, siehst du manchmal auch ganz anders heute. Wir sind bei Nacht zurückgefahren aus dem Urlaub und da konnte man dann oft schon von Weitem sehen, wo dann irgendwo wieder eine Stadt kam, weil schon von Weitem der Himmel angefangen hat, so hell erleuchtet zu sein. Da hat man die Sterne dann nicht mehr groß gesehen, aber dann so Glanz am Himmel ganz viel gesehen. Leuchten wie die Sterne und des Himmels Glanz. Das heißt dort von den Lehrern. Und vielleicht muss man gleich am Anfang auch klären, dass es da nicht nur in irgendeinem besonderen, sehr vergeistlichen Sinn um irgendwelche ganz besonders heiligen Lehrer der biblischen Wahrheiten und der Gerechtigkeit in irgendeinem christlichen Sinn geht, sondern das Bild ist durchaus sehr weit. Gerechtigkeit ist ein ganz großes Thema im Alten und im Neuen Testament. Gerechtigkeit ist so ein biblisches Schlüsselwort, das immer wieder beschreibt, das, was Gott auf diese Welt bringen möchte. Da gibt es so zwei Schlüsselwörter, die immer wieder auftauchen, nämlich Gerechtigkeit und Frieden. Und diese beiden Wörter, also Gerechtigkeit und Shalom, ist uns ja bekannt, dieses hebräische Wort, die beschreiben so den Idealzustand, den Gott sich eigentlich wünscht auf dieser Welt. Und hier wird geredet über Menschen, die andere hinführen zu dieser Gerechtigkeit und da geht es durchaus um Menschen, die andere dazu bringen, ihr Leben Gott zu übergeben, aber nicht nur, es geht um jeden, der da seinen Beitrag dazu leistet. Da geht es um Menschen, die Beiträge dazu leisten, dass andere Menschen besser miteinander leben können, die Lebenskompetenz vermitteln. Und wer da jetzt vielleicht nicht auf den ersten Blick seinen Mathelehrer drin erkennen kann auf diesen Vers, weil er nicht weiß, wie da irgendwie, keine Ahnung, irgendeine Differentialgleichung dann da reinpasst, der muss an die Momente denken, wo man in der Schule eben nicht bloß Inhalte lernt, sondern eben auch das Miteinander lernt und den Umgang miteinander und ganz praktische Kompetenzen lernt. Und der darf seine Lehrer da durchaus auch drin entdecken in solchen Versen. Ja, da geht es um Lehrer. Und dieser Blick hinaus auf das große Reich Gottes, der hat plötzlich diesen Blick auf die Lehrer mit drin und der darf da durchaus dankbar machen an dieser Stelle, dass es solche Menschen gibt, von denen wir lernen können. Also wie gesagt, meine Mädels haben jetzt 2 Wochen lang über Lehrer geredet. Immer wieder kam dieses Thema und immer wieder die spannende Frage, wen ich wohl krieg im nächsten Jahr. Und dann haben wir die Website vom Kepler-Gymnasium schon mal angeguckt, ob es da irgendwas drauf gibt, irgendwelche Stundenpläne oder so, wo man vielleicht schon sehen könnte. Klar weiß man das morgen, aber wäre doch spannend, das jetzt schon zu wissen. Und oh, vielleicht kriege ich den und oh, hoffentlich kriege ich den. Das gibt es natürlich auch und alles. Für meine Emma wird das jetzt ein ganz besonderer Wechsel. Die kommt jetzt aus der Grundschule ins Gymnasium. Wir haben uns gerade da verabschiedet von ihrem Klassenlehrer, von einem ganz, ganz tollen Mann. Ich habe mit dem eng zusammengearbeitet 2 Jahre, weil ich Elternsprecher war. Und ich war dann am letzten Schultag dort und es war so eine Szene, vielleicht habt ihr das schon mal mitbekommen, wenn es dann 4. Klasse, die Ende der Grundschulzeit, das ist ja schon auch ein Einschnitt, ne? Und dann sind dann die Schüler da und die halbe Klasse weint, ja, und so verabschiedet man sich voneinander und vom Lehrer. Und der Lehrer hat außer seine Tränen in den Augen, ne? Und in dem Moment bin ich dann da reingekommen und habe mich dann auch von ihm verabschiedet und wir haben so ein bisschen geredet über die Situation und da hat er mir erzählt von seiner Grundschullehrerin, von seinem Abschied von der Grundschule, wo er geweint hat und was das mit ihm gemacht hat, diese Lehrerin, und wie die für ihn da war und was er gelernt hat von ihr. Das konnte er mir heute erzählen, nach all diesen Jahren, und auch, dass sie der Grund dafür war, dass er selber mal Lehrer wurde, weil sie ihn so beeindruckt und so geprägt hat. Das ist ein ganzes Leben lang, hat es seine Spuren hinterlassen. Hat mich so zurückdenken lassen an manche von meinen Lehrern. Also, ich habe ja einige Lehrer gehabt in meiner Zeit. Manche, da kann ich mich kaum dran erinnern, aber es gibt doch dann schon einige sehr herausragende Persönlichkeiten, wo ich mich erinnern kann. Zum Beispiel auch mein Grundschullehrer 3., 4. Klasse, den ich geliebt habe und den ich noch 3 Jahre später, wenn wir mal schulfrei hatten, wegen pädagogischem Tag oder sonst was, bin ich in die Grundschule und habe meinen Grundschullehrer besucht, ne? Und war eine große Freude dann immer, den wiederzusehen. Und so habe ich Menschen erlebt, die ganz, ganz tiefe Fußspuren hinterlassen haben in meinem Leben, die mich geprägt haben, die mich geformt haben, die mich verändert haben, die was beigetragen haben zu meinem Leben. Und wenn ich an diese Leute zurückdenke, dann kann ich verstehen, was dieser Vers hier bedeutet, der da drin steht, dass die Lehrer leuchten werden wie der Sterneglanz. Weil das nämlich was ausmacht, einen Unterschied ausmacht in meinem Leben und im Leben von anderen. Und ich glaube, wir müssen vielleicht auch neu wieder lernen, dafür dankbar zu sein, für Menschen, die uns prägen, für Menschen, die investiert haben in unser Leben. Und Lehrer, das ist halt, und wir haben ja ein paar Lehrer da heute Morgen, das ist so ein Beruf, der hat halt irgendwie so einen Nachgeschmack bei vielen, die dann immer in so ein negatives Licht reinrücken. Interessanterweise, die Bibel rückt ihn in ein sehr positives Licht. Und das fängt ja damit an, dass Jesus selber das große Beispiel ist, ja, der Menschen lehrt. So kommt er, der Sohn Gottes kommt als Lehrer auf diese Welt. Und es ist spannend, wenn man zum Beispiel mal am Ende der Bergpredigt nachliest, wo es so steht, wie beeindruckt die Menschen von Jesus waren. Das steht spannenderweise nicht eben, weil er so geniale Wunder getan hat oder so, sondern da steht, die Menge war von seiner Lehre tief beeindruckt, denn er lehrte nicht wie ihre Schriftgelehrten, sondern er lehrte mit Vollmacht. Und die Menschen haben ganz gesagt, wow, das ist ein Lehrer, wie wir ihn brauchen. Und dieser Jesus geht dann her und als er zu seinem Vater zurückgeht in den Himmel, da beauftragt er seine Jünger, ihm nachzufolgen und seine Aufgabe weiterzuführen. Und wisst ihr, was für einen Auftrag der ihnen gibt? Ne? Macht alle Menschen zu Jüngern und lehrt sie. Lehrt sie halten alles, was ich euch geboten habe. Das ist ganz wichtig. Und dann lesen wir im Epheser 4, das ist ja so ein Kapitel, das wir in letzter Zeit öfters mal gelesen haben, ne? Wie Gott durch seinen Heiligen Geist der Gemeinde Gaben geschenkt hat. Und er hat ja Apostel gegeben, Propheten, Evangelisten, Hirten und Lehrer. Und da wird das als Geschenk Gottes dargestellt, dass es sowas gibt. Ich weiß ja nicht, was dir einfällt beim Begriff Lehrer. Und vielleicht fallen dir auch so ein paar Geschichten aus deiner Schulzeit ein, wo du denkst, oh, war ja, bin ich froh, dass das vorbei ist. Aber vielleicht ist es Zeit mal, auch wenn das für dich lang Geschichte ist, über die guten Dinge nachzudenken, die du erlebt hast, über das, wie du geprägt wurdest, über das, was du lernen durftest. Und wenn du noch in der Schule bist, das soll es ja auch geben, so hier in der Ecke zum Beispiel, aber auch anderswo, ja, dann denk doch mal über die Lehrer nach, die dir jetzt begegnen. Und denk nicht bloß drüber nach, oh, der schreibt immer so harte Arbeiten und keine Ahnung was, ja, sondern sei Gott mal dankbar, für dass es Menschen gibt, die dich prägen und die in dein Leben investieren. Und alles das taucht plötzlich auf hier in diesem Ausblick auf Gottes Reich. Da taucht diese Erinnerung auf und taucht die Aussage aus, dass diese Menschen da einen Beitrag geleistet haben und dass sie am Ende leuchten werden wie der Glanz des Himmels und wie die Sterne. Und das stellt mich dann schon vor Fragen. Stellt mich vor Fragen, so, wer hat denn mich geprägt und wer prägt mich und von wem lasse ich mich prägen? Wer sind denn die Lehrer, die in mein Leben hineingeleuchtet haben und wo macht sich das bemerkbar hier bei mir? Vielleicht gut, da am Anfang eines neuen Schuljahres mal drüber nachzudenken. Aber vielleicht sitzt du jetzt heute Morgen auch hier und denkst, ach, bin ich froh, dass das mit mir alles gar nichts mehr zu tun hat. Ja? Dass die Zeit lang vorbei ist. Wir standen vorher da oben auf der Bühne, ich sage jetzt nicht, mit wem ich da geredet habe. Ja, genau, und wir haben so miteinander geredet über neues Schuljahr und Erstklässler und alles. Und da hieß es auch schön, dass das lange vorbei ist. Und ich sage, warte mal meine Predigt ab, vielleicht will ich hinterher wieder zurück. Naja, da waren sie nicht so ganz davon überzeugt. Davon, vielleicht geht es dir ja tatsächlich so, dass du denkst, boah gut, also das Thema ist ja bei mir längst abgehakt. Aber jetzt überleg dir mal, wenn die Bibel Lehrer wertschätzt, warum die das wohl tut. Da geht es ja nicht nur um die Tatsache, dass man halt Lehrer braucht, wie es auch Bäcker braucht und Leute mit der Müllabfuhr und was auch ich, verschiedene Berufe, sondern diese Wertschätzung der Lehrer ist ja gebunden an eine Wertschätzung dessen, was gelehrt wird. Und an eine Wertschätzung des Lernens. Und das ist was du wirklich beobachten kannst, quer durch die Bibel durch. Ich habe mal eine Wortsuche laufen lassen, allein wie oft das Wort Lernen in der Bibel vorkommt. Das sind hunderte von Malen, die das vorkommt. Die Bibel legt ganz großen Wert drauf, dass Menschen lernen, dass sie wachsen, dass sie sich entwickeln, dazulernen, sowohl im Leben als auch im Glauben. Und das heißt, ich kann eigentlich nie sagen von diesem Standpunkt, naja, das Thema ist für mich abgehakt. Das Thema findet mich für mich heute vielleicht nimmer in einer organisierten Form, in einem Schulgebäude und mit Stundenplänen und Klassenarbeiten und alles statt. Aber es sollte stattfinden in meinem Leben, das Lernen. Dazu ruft mich Gott. Hast du schon mal überlegt? Gott ruft dich zum Lernen. Wozu ruft Jesus die Menschen? Jesus ruft die Menschen dazu, dass sie jünger werden. Und jetzt haben wir halt das Problem, dass wir da so einen schönen christlichen, so ein schönes christliches Fachwort draus gemacht haben, wie es halt in unseren Bibelübersetzungen drinsteht. Was ist denn eigentlich ein Jünger? Was ist denn das? Also, wenn du den griechischen Text des Neuen Testaments liest, dann heißt das Wort, das da steht, einfach Schüler. Ja? Das ist einer, der mit einem Lehrer unterwegs ist und lernt. Das ist das, worum es geht. Jesus ist für diese Menschen, ist der Rabbi, also mein Lehrer, für den ich alles zurücklasse, weil von dem zu lernen ist besser und wichtiger als alles andere. Und dazu kann ich meine Fische und meine Boote am See Genezareth lassen, dazu kann der Levi seinen Zollstand sein lassen, dazu können Menschen alles aufgeben, weil diesem Lehrer von dem zu lernen, das ist genial. Und dazu ruft Gott, der ruft Menschen, um zu lernen. Und du dachtest, das wäre vorbei. Vielleicht fängt es gerade erst richtig an. Gott ruft uns zu lernen und ruft uns sogar andere zum Lernen zu bringen, machet zu Jüngern. Und das heißt, Lernen, das bringt ja so eine Reihe von Herausforderungen mit sich. Lernen heißt, ich muss offen sein für Neues. Ja? Ich darf mich nicht zufrieden geben mit dem, was ich schon weiß und erfasst und erkannt habe, sondern Lernen ist immer die Sehnsucht nach mehr. Dieses Wissen, da könnte noch mehr drin sein. Tatsache ist, man sagt heute, je mehr man lernt, desto weniger weiß man. Und es soll nicht heißen, dass Lernen irgendwie kontraproduktiv ist, sondern das heißt, und das merkst du, wenn du zum Beispiel mal 4 Jahre studiert hast und deinen ersten Abschluss hast, dann merkst du, hast eigentlich gerade erst kapiert, wie viele Fragen es überhaupt gibt. Ja? Du hast gerade erst an der Oberfläche gekratzt von dem, was es gibt. Weil da gibt es noch so viel mehr und man kann sein Leben lang sich damit beschäftigen. Das trifft auf die Fragen des Glaubens zu, auf die Fragen der Bibel zu, das trifft auf die Fragen des praktischen Lebens zu. Ich glaube, niemand von uns kann irgendwo sagen, ich habe den und in dem Bereich, den habe ich jetzt völlig ausgeschöpft. Ja? Da weiß ich alles, was es zu wissen gibt. Da kann mir niemand mehr irgendwas beibringen. Es gibt immer noch mehr, was ich entdecken kann, wenn ich offen bin, Neues zu entdecken. Lernen heißt auch, und das ist dann vielleicht auch die schmerzhafte Seite dran, heißt auch, sich auseinandersetzen zu müssen mit anderen Positionen und Meinungen. Da wird vielleicht manches auch gelehrt, das dachte ich eigentlich, das ist was ganz anderes. Also wisst ihr, ich bin gerade dabei, ich habe mich mit dem Thema jetzt ein paar Monate beschäftigt. Interessanterweise draufgebracht hat mich eine Biografie von einem großen deutschen Theologen, Helmut Thielicke. Als der in seiner Biografie so über seine Jugend berichtet hat, hat er auch erzählt von seinen Lehrern. Und da hat er diesen Vers zitiert, der ist mir das erste Mal aufgefallen. Und es war toll, wie der von seinen Lehrern geredet hat, begeistert über das, was er gelernt hat. Und das hat mich zum Nachdenken über meine Lehrer gebracht. Und ich habe angefangen, eine Reihe von Briefen zu schreiben an Lehrer von früher, um mich zu bedanken für das, was ich gelernt habe. Vielleicht bei manchen auch, um mich ein Stück zu entschuldigen. Ich war, glaube ich, nicht immer so ein einfacher Schüler. Ich war so immer eigentlich bei den Klassenbesten, aber ich weiß also, die Lehrer können das vielleicht bestätigen. Also die besten Schüler sind nicht immer die einfachsten. Ja? Vor allem, wenn die wissen, dass die gut sind. Ja? Und vielleicht manchmal denken sie sogar, sie wissen es besser als der Lehrer. Auch das könnte ja irgendwie mal vorgekommen sein. Ja? Lernen heißt eben auch, mich auseinanderzusetzen mit diesen anderen Positionen. Vielleicht manchmal auch einzusehen, dass das, was ich für richtig gehalten habe bis jetzt, vielleicht nicht das Richtige ist. Dass man das besser anders verstehen kann. Lernen bringt so eine schmerzhafte Reibung mit sich. Das steht übrigens auch schon in der Bibel, im Predigerbuch. Da steht, wo viel Weisheit ist, da ist viel Grämen und wer viel lernt, muss viel leiden. Ja? Ja, das bringt Lernen mit sich, so ein Leiden, wenn ich immer wieder damit konfrontiert werde, dass mein Verständnis der Dinge eben seine Grenzen hat. Und dass ich diese Grenzen vielleicht auch manchmal weiten muss und manchmal meine Positionen ändern muss. Das ist das Dritte, was Lernen mit sich bringt. Also Offenheit für Neues braucht man. Man braucht die Bereitschaft, sich mit anderem auseinanderzusetzen und man braucht ein demütiges Erkennen der eigenen Begrenztheit. Man muss erstmal feststellen, dass ich eben noch nicht alles weiß. Man muss sich das selber eingestehen, dass es da noch Potenzial gibt, weiter zu lernen und zu wachsen. Ich kann mich erinnern an eine Szene vor inzwischen doch einigen Jahren, also irgendwann in meiner Bibelschulzeit. Da war eine Zeit, wo es ziemlich voll war mit Prüfungen und allem und mittendrin wurde einer der Lehrer krank und dadurch ist an einem Tag, der sowieso schon recht gut gefüllt war, sind 2 Unterrichtsstunden ausgefallen. Und wir Studenten, wir waren natürlich jetzt recht erfreut, als wir das mitbekommen haben, dass wir da ein bisschen Luft haben an diesem Tag. Und dann, das hat einer der anderen Lehrer hat es mitbekommen und er hat damals was gesagt, das hat mich zum Nachdenken gebracht und das ist mir seither eigentlich nachgegangen. Er hat gesagt, das ist schon seltsam, vor allem in einer Umgebung, wo man Studiengebühren bezahlt hat und das Ganze also nicht kein ganz billiger Spaß war, dort zu studieren. Er hat gesagt, es ist schon seltsam mit der Bildung. Das ist eines der wenigen Dinge, für das die Menschen Geld bezahlen und dann froh sind, wenn sie es nicht bekommen. Schon seltsam, oder? Ja? Da zahlt man einen Haufen Geld für den Kurs und dann ist der Lehrer krank und alle freuen sich, weil es ausfällt. Ja, das hat mich zum Nachdenken gebracht. Ja, das ist doch ganz viel wert, diese Möglichkeit zu lernen. Und dann ist irgendwann die Studienzeit zu Ende, die Schulzeit zu Ende. Da gibt es so diverse Papiere und Diplome und sonst was, die man hat. Und irgendwie fühlt es sich so an, als könnte man jetzt einen Haken drunter machen und sagen, das mit dem Lernen, das ist doch jetzt beendet. Nein. Gott ruft mich zum Lernen. Vielleicht ist es einfach jetzt eine andere Form, weil es das Gute und das Schöne ist. Und das ist ein Privileg, das man mit zunehmendem Alter mehr und mehr hat, dass ihr vielleicht in der Schule jetzt noch nicht so habt, aber dass man sich mehr und mehr Teile seines Stundenplans selber aussuchen darf. Ja, dass man sagen kann, jetzt möchte ich gerne in diesem Bereich was lernen. Damit werde ich mich jetzt beschäftigen. Damit werde ich mich auseinandersetzen. Andere Teile darf man sich immer noch nicht aussuchen. Da kommt einfach das Leben mit seinen Umständen und manchmal lernt man und ist man gezwungen, Dinge zu lernen, wo man sie sich vielleicht selber gar nicht ausgesucht hatte. Das bleibt ein Stück weit immer. Aber lasst uns nie aufhören zu lernen. Lasst uns immer Suchende bleiben. Lasst uns immer offen bleiben für all das Mehr, das es noch gibt, sowohl im Glauben als auch im Leben. Ich glaube auch gar nicht, dass man das überhaupt immer so auseinanderdividieren kann. Das Leben mit Gott, das Leben im Glauben, das ist ein großes Paket, in dem ich lernen kann in ganz verschiedenen Bereichen. Und deswegen die Frage, wenn Gott das Lernen so schätzt und wenn Lehrer tatsächlich leuchten wie Sterne und wenn sich angesichts seines kommenden Reichs die Frage stellt, was hat denn Bestand in Ewigkeit? Ja? Und wenn es Hoffnung gibt auf eine gerechte Zukunft, wo wir vielleicht sogar irgendwas beitragen können dazu, dann muss ich mich doch fragen, wo lerne ich denn? Wo bin ich denn bereit, noch was zu lernen? Wo setze ich mich ganz bewusst dem Lernen aus? Und mein Gebet, tatsächlich mein Gebet an Gott ist, lass mich nie aufhören, ein Lernender zu sein. Die Lehrer werden leuchten wie des Himmels Glanz. Und die viele zur Gerechtigkeit weisen, wie die Sterne immer und ewiglich. Das macht mich dankbar für Menschen, die das gelehrt haben in meinem Leben. Es macht mich neugierig auf das, was es noch zu lernen geben könnte. Und es fordert mich heraus. Das ist die dritte Sache, die vielleicht rauskommt aus dieser Sache. Denn wenn die Lehrer leuchten wie des Himmels Glanz, das ist ja durchaus was Erstrebenswertes. Und vielleicht ein guter Punkt, um mal festzustellen, dass Gott mich zum Lernen ruft, aber nicht nur zum Lernen ruft. Jesus ruft Menschen in seine Nachfolge, er ruft Menschen als Jünger, das heißt Schüler, das wissen wir jetzt, aber er ruft alle von uns, jeden einzelnen von uns auch, andere Menschen zu Jüngern, das heißt Schüler, zu machen. Er ruft uns auf, weiterzugeben von dem, was wir gelernt haben. Eine Frage, wenn Lehrer leuchten wie des Himmels Glanz, ist ja die Frage, wenn ich jetzt halt kein Lehrer bin, sondern vielleicht eine ganz andere Aufgabe habe im Leben, ist, was kann der Vers mit mir noch zu tun haben? Kann das vielleicht trotzdem auch auf mich gemünzt sein? Wo lehre ich denn andere Menschen? Ja, vielleicht sagst du, ich habe ja keine Plattform, ne? Ich habe kein Klassenzimmer, ich habe keine Menschen, die kommen, um sich hinzusetzen, um zu sehen, was ich an die Tafel schreibe und was ich da von mir gebe. Ich habe keine Kanzel, von der ich predigen kann oder sonst was. Ich bin irgendwo ganz einfach in meinem Beruf, in meiner Situation, in meiner Familie drin. Ich bin halt kein Lehrer, das sind andere. Vielleicht gilt es ja einfach nur, die Augen offen zu halten und zu fragen, wo gibt Gott mir denn Gelegenheit? Wo gibt er mir, ohne Klassenzimmer, ohne Tafel und Stühle und Tische und Kreide und was man sonst was, aber wo gibt er mir Gelegenheit, genauso wie es Lehrer in mich getan haben, in das Leben von anderen Menschen zu investieren? Wo habe ich Gelegenheit, das, was ich gelernt habe, weiterzugehen? Und es muss ja gar nicht immer als Vortrag geschehen. Viel, viel öfters geschieht es ganz einfach durch das praktische Leben, durch das, was ich tue und was ich bin und da, wo ich da bin und wo ich mich engagiere und investiere und wo ich was tue für andere. Viel öfters geschieht es mehr durch die Haltung, die ich zeige, als durch das, was ich sage. Wo gibt Gott mir Gelegenheit, ein Lehrer zu sein? Und auch da sind wir alle gerufen. Genauso wie es niemand von uns sagen kann, ich habe das Lernen nicht mehr nötig, kann niemand von uns sagen, ich habe keine Gelegenheit, andere Menschen zu lehren. Wo so viel in dein Leben hineingelegt wurde, da ist ganz viel da, das weitergegeben werden kann. Alles, was wir brauchen, ist den Willen und den Mut dazu und die offenen Augen für die Gelegenheiten, die Gott schenkt. Und jetzt habe ich vorher ganz viel so in die Richtung rüber gesagt, weil hier Leute sitzen, die zum Teil noch in der Schule sind und die das in einer sehr formellen Situation des Lernen mitbekommen. Jetzt wende ich mich mal in eine andere Richtung und möchte einen Moment lang einmal ganz speziell, aber nicht ausschließlich, aber trotzdem ganz speziell einmal die Senioren unter uns ansprechen. Ihr seid die Menschen, die am meisten gelernt haben hier. Du sagst, oh was, ich habe aber nicht studiert und kein Doktor und sonst was. Aber ihr habt so viele Jahre des Lebens Dinge gelernt, Erfahrungen gesammelt. Andere Menschen haben in euer Leben hinein investiert. Und da geht es manchmal um ganz praktische Fragen. Ihr habt praktische Dinge im Leben gelernt, die euch weitergeholfen haben. Da gibt es beim anderen auch ganz tief geistliche Dinge, die ihr gelernt habt im Glauben, in den Erfahrungen des Lebens, in den schwierigen Erfahrungen, genauso wie in den guten Erfahrungen. Gebt das weiter. Das ist ein Schatz. Das müssen andere Menschen hören. Sag nicht, dafür bin ich zu alt. Das sollen andere machen. Sondern such mit offenen Augen nach jeder Gelegenheit, wo du in andere Menschen investieren kannst, was andere zuvor in dich investiert haben. Such, wo du weitergeben kannst, was Gott dir gegeben hat. Behalte diesen Schatz nicht für dich. Und du wirst sehen, es wird große Belohnung haben, denn die Lehrer werden leuchten wie des Himmels Glanz und die viele zur Gerechtigkeit will erweisen, wie die Sterne immer und ewiglich. Und so stehen wir heute am Anfang eines neuen Schuljahres. Für manche ganz konkret. Für manche ganz konkret, weil es morgen zurück in die Schule geht oder ins Studium oder wo auch immerhin. Für andere ist es einfach ein Tag wie jeder andere und morgen läuft der Kalender des Lebens weiter. Mach es doch trotzdem zum Beginn eines neuen Schuljahrs. Sei dankbar für Menschen, die Gott in dein Leben geschickt hat und immer noch schickt, um dich zu prägen, von denen du lernen darfst. Sei offen für das, was du lernen kannst. Es gibt noch so viel, wo du wachsen kannst. Nimm es an als ein Geschenk von Gott. Auch die Dinge, die in Bereiche fallen, die du jetzt vielleicht gar nicht mit Gott in Verbindung bringst. Gott ruft dich in dieses Leben hinein. Und wenn es Gelegenheit gibt für dieses Leben, in das Gott dich stellt, etwas zu lernen, dann nimm es an als sein Geschenk. Und halt die Augen offen für jede Gelegenheit, wo du weitergeben kannst, was du gelernt hast. Wir gehen zu auf diese große Zukunft Gottes. Ob die jetzt in diesem Jahr kommt oder noch lange vorausliegt, das wissen wir nicht. Aber eines wissen wir schon. Die, die lehren, werden leuchten wie der Sterneglanz. Lasst uns dadurch uns herausgefordert werden. Und wir bitten Gott und sagen, Jesus, wir kommen zu dir am Anfang dieses neuen Schuljahrs. Für manche von uns ist es morgen so eine ganz konkrete Sache, dass die Schule wieder anfängt. Und andere von uns stehen einfach mittendrin in der großen Schule des Lebens. Auch wenn wir das vielleicht bis jetzt manchmal lieber verdrängt haben. Herr, wir möchten Lernende sein. Hilf uns, immer offen zu sein für alles, was du in unseren Weg legst, wo wir wachsen und lernen können. Hilf uns, mit offenem Herzen zu hören. Lass uns immer uns herausfordern lassen, auch über unsere Grenzen hinaus zu wachsen. Und Herr, sei du bei uns und hilf uns, durch deinen Heiligen Geist zu lernen. Herr, wir danken dir für Menschen, die du uns schickst, von denen wir lernen können. Für andere, die hinein investieren in unser Leben. In Bereichen, wo wir es uns ausgesucht haben, genauso wie dort, wo wir es nicht getan haben. Danke, dass du diese Menschen gesandt hast und danke, dass du sie immer noch sendest. Gib uns ein offenes Herz, sie anzunehmen und von ihnen zu lernen und an ihnen zu wachsen. Und Herr, ich möchte auch, wenn wir vorher für die Schulen so schon gebetet haben, möchte ich an dieser Stelle nochmal ganz besonders beten für alle, die hier auch in unserer Gesellschaft in einem Dienst stehen, wo sie andere Menschen lehren. Herr, mach sie zu Menschen, die wirklich ein Licht scheinen lassen. Mach sie zu Menschen, die Gutes lehren, mit Weisheit von dir. Gib du ihnen die richtigen Worte, gib du ihnen die Erkenntnis und gib du dein Wachstum und Lernen, das Menschen vorwärts bringt, hin zu einer Welt, wie du sie dir wünschst. Und Herr, lass uns Lehrende sein, Menschen, die weitergeben, was du uns gibst. Da gibt es so viel davon, wir wollen es nicht für uns behalten, sondern lass uns Menschen sein, die sich Zeit nehmen für andere, die hinein investieren in ihr Leben, um weiterzugeben. Und über allem sei dein Name verherrlicht. Es ist dein Licht, das da scheint. Und wir bitten im Lehren wie und im Lernen um deinen Segen. Amen. Lasst uns zu Gott kommen, zu ihm, der Ursprung alles lernt.